Hier ist Radio Nordpol. Am 18. November fand der 27. Prozesstag gegen die 5 angeklagten PolizeibeamtInnen statt, die am Einsatz um den getöteten Mohamed Rameh im August 2022 beteiligt waren. Der Prozess endet voraussichtlich am 12. Dezember. Sein Ausgang wird mit Spannung erwartet. Wir fragen uns, wird es Gerechtigkeit für Mohamed und seine Familie geben? Welche Strafmaßnahmen werden am Ende nicht nur gefordert, sondern auch umgesetzt?
An diesem 27. Prozesstag wurde die Folge eines Podcasts gehört. Das klingt genauso skurril, wie es auch tatsächlich vor Ort war. Hierzu eine kurze Einordnung.
Während des laufenden Prozesses am Landgericht hielten es Menschen des WDR für eine gute Idee, die Entwicklung und Hintergründe um die Tötung Mohamed Ramehs durch die Polizei in einem True Crime Podcast aufzuarbeiten und damit den Prozess einem Spannungsbogen und einer gewissen Dramaturgie unterzuordnen. In der sogenannten Prozesspause, es fanden lediglich Schiebetermine statt, führte der Schütze Fabian S. ein Exklusivinterview mit dem WDR, das in der bis jetzt letzten Folge des Podcasts ausgestrahlt wurde. Die Gefühlswelt und inhaltlichen Einordnungen zur Tat sowie allem, was folgte, bilden als Perspektive des Angeklagten den Höhepunkt der Erzählung. Und jetzt, einige Monate später, wird dieser Podcast als Beweismittel im Prozess zugelassen. Nach diesem, Zitat, ungewöhnlichen Schritt von Fabian S., so die Gerichtssprecherin Nesrin Özal, sei es unumgänglich gewesen, das Interview des WDR im Prozess als Einlassung zu werten und zu hören.
Also sitzen an diesem 27. Prozesstag ein, wie zuletzt so häufig, etwas gelangweilt wirkender Richter Kelm, die Angeklagten samt Vertretung, die Brüder Mohammeds, Sidi und Lassana und einige wenige BesucherInnen in dem nicht ganz gefüllten Gerichtssaal. Der Prozesstag beginnt leicht verspätet und dieses Mal wird der große Bildschirm hinter dem Richtertisch benutzt. Ein seltener Moment, denn meist bleibt dieser Bildschirm abgeschaltet. Aufnahmen des Tatorts beispielsweise gab es nur direkt beim Richtertisch für die russischen Vertretungen und Chefinnen einzusehen. Heute aber wird der Bildschirm eingeschaltet und in strahlender Auflösung können die anwesenden Menschen sehen, wie Richter Kelm auf der Seite der ARD Audiotheken den Podcast startet. In der Folge, die wir hören, gibt der WDR Fabian S. in einem langen Interview hin und wieder musikalisch unterlegt die Chance, sich als Opfer darzustellen, der vom Dienst zurückgestellt an seinem Garten und der Renovierung seines Hauses arbeitet, dem seine Arbeit fehlt, der aber hin und wieder wenigstens Freunde und Kollegen trifft. Mohamed kann all dies übrigens nicht mehr. Er kann keine Bete jeden oder Freunde treffen. Er kann die Grenze zwischen Täter und Opfer nicht in einer Homestory verschwimmen lassen. Er wurde erschossen. Wir sprachen mit Alex vom Soli-Kreis Justice for Mohamed über den Podcast und seine Rolle im Prozess.
An dem heutigen Prozesstag wurde als Einlassung die 7. Folge des viel diskutierten WDR-Podcasts abgespielt. Das ist die bisher finale Folge. Es wird eine 8. Folge geben, nachdem der Prozess beendet ist. Und in dieser wird Fabian S., der Schütze, befragt.
Welche Gedanken kamen dir, als du den Podcast heute angehört hast?
Ich finde viele Dinge an dem Podcast informativ und gut gemacht. Mir gefallen vor allem die Teile, in denen von Rassismus Betroffene sprechen können und über ihre Erfahrungen mit Racial Profiling, mit Polizei erzählen können. Auch die Momente, in denen die sehr kraftvollen Demonstrationen und Veranstaltungen ganz kurz nach dem tödlichen Einsatz eingefangen werden. Die Folge, in der der Schütze Fabian S. spricht, die 7. Folge, die jetzt aktuell die letzte ist, die hat mir ein paar Fragen aufgegeben. Es ist ja ohnehin unüblich, das wurde sogar heute im Gericht und im Podcast selbst erwähnt, dass ein Angeklagter in einem gegen ihn laufenden Prozess öffentlich spricht. Das passiert fast nie. Und hier kann man sich natürlich fragen, ob das irgendwie Kalkül war, dass seiner schon passierten Aussage am 22. Mai vor Gericht noch was hinzuzufügen oder ob das irgendwie Planlosigkeit verschuldet war, dass er so verfrüht mit Medien gesprochen hat. Er selbst, der Schütze, sagt ganz zu Anfang der Podcast-Folge, dass sein Ziel dahinter war, der Nebenklage, also das heißt ja der Familie und deren rechtlicher Vertretung, nicht so ganz die Deutungshoheit zu überlassen. Das ist spannend, weil jetzt unsere Sicht auf die Dinge und auch auf die Medienwelt oder die Mediendarstellung dieses ganzen Falls nicht unbedingt ist, dass die Familie oder die betroffenen Perspektive im Zentrum der Berichterstattung sind. Und die Deutungshoheit, da muss man nur mal an jetzt so Sachen wie die kürzlich erschienene Spiegel-TV-Reportage zum Thema denken, bei weitem nicht so betroffenen solidarisch ist, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Und ähnlich mutet das ja auch an, als Fabian S. dann sagt, dass er durch den Prozess mehr von Mohammed als Menschen erfahren hat. Ich habe jetzt jeden Prozesstag dieses Prozesses beinahe miterlebt und ich muss sagen, fast alles, was ich über den Menschen Mohammed Ramee weiß, weiß ich nicht aus diesem Gerichtssaal. Und wir haben immer und immer wieder kritisiert, wie entpersonalisierend und entmenschlichend respektlos das Reden über Mohammed Ramee in diesem Gericht war.
Wenn du das sagst, dass Fabian S. das so betont, hatte ich den Eindruck, dass er darüber ja auch eher Aussagen über sich selber und eine Selbstdarstellung dadurch formen möchte.
Ja, also er betont auch zu Anfang des Podcasts direkt seine Menschlichkeit. Und auch da fragen wir uns, wo stand die denn jemals ernsthaft überhaupt in Frage? Er spricht in dem Podcast und wird auch angehalten zu sprechen über die Gartenarbeit, die er gerade verrichtet, wo er nicht arbeiten darf. So wird es im Podcast dargestellt, so stellt er das selber dar. Da müssen wir auch klarstellen, der ist freigestellt von seinem Job bei vollen Bezügen. Das heißt, er erhält sein Beamtengehalt und ist jetzt seit über 2 Jahren dabei, ein Haus und einen Garten zu renovieren. Er darf darüber sprechen, wie er nicht schlafen kann, wie sein Jobwunsch zum Polizisten entstanden ist, wie seine Freunde mit dieser Anklage gegen ihn umgegangen sind, wie seine Familie belastet und wie schwer es für ihn war, diesem Medienrummel rund um den Prozess ausgesetzt zu sein. Alles Dinge, die in Bezug auf die Familie Ramee in diesem Podcast und auch in vielen anderen Medienerzeugnissen so gar nicht vorkommen. Und dieser Täterperspektive so eine große Bühne zu geben, eine ganze Folge dieses Podcasts über 1 Stunde, ist natürlich eine krasse Entscheidung, auch in einer gesellschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen und auch medialen Situation, in der das Gehör für die Betroffenen überhaupt nicht oder noch nicht ausreichend sichergestellt ist.
Es ist ja nicht nur einfach ein Podcast, es ist ja ein Genrebeitrag, der da während des laufenden Prozesses erstellt wird. Das ist das True-Crime-Genre, das ja ohnehin eine Fixierung auf Täter und nicht auf Opfer hat.
Also das mediale Format des Podcasts, was jetzt eben hierfür gewählt wurde, hat natürlich Auswirkungen darauf, wie dieses Medienerzeugnis wirkt auf die Zuhörenden. Und Sachen wie die musikalische Untermalung, auch die Dramatisierung oder die Inszenierung davon, sind alles mediale Effekte, die eigentlich gut medienwissenschaftlich analysiert gehören, um irgendwie gut zu verstehen, was für Affekte dann in einem da hervorgerufen werden. Und ich glaube, wenn es jetzt um Affekte geht, kann man ganz kurz und bündig sagen, dass die Hauptsache, die diese Folge wahrscheinlich bei den meisten Zuhörenden produziert, Empathie mit dem Schützen ist. Und ich würde mal unterstellen, dass das Ansinnen auch des Einholens seiner Perspektive ist, eine Art von Objektivität oder Neutralität herzustellen. Diese irgendwie als demokratisch verbuchte Idee, alle Parteien anzuhören. Und das eben nicht nur in dem Gerichtssaal, wo das ja sozusagen gesetzlich festgehalten ist, sondern auch in diesem vorjuristischen Raum, wo dann medial eben True Crime verhandelt wird. Ich glaube, für mich persönlich ist immer die Verwendung und Verwertung von dem Tod oder Gewalt an einem Menschen als True Crime, als ein vermarktbares Produkt, eine schwierige Angelegenheit. Und es muss schon sehr gut gemacht sein, um die betroffenen Perspektive rüberzubringen, zu zentrieren und Empathie für Betroffene herzustellen. Das ist ja aber nicht, worum es bei True Crime oft geht. Und ich glaube, dieser Versuch der Neutralität scheitert in dem Fall ganz klar daran, dass es hier bei der Perspektive der Täter und bei der Perspektive der konkreten Betroffenen, also hier in dem Fall den Angehörigen, weil der Betroffene lebt nicht mehr, aber auch anderen sozusagen in ähnlichen gesellschaftlichen Positionen, dass die überhaupt nicht, diese Realitäten überhaupt nicht miteinander vereinbar sind. Und die nebeneinander zu stellen, ja, nicht zu einer Synthese führen wird. So, die stehen einfach, werden einfach immer nebeneinander stehen. Und ich finde auch die Methode, die eben einfach nebeneinander zu stellen, schwierig, weil wir in einer gesellschaftlichen Realität leben, die von Machtgefällen durchzogen ist. Und diese Machtgefälle einfach wiederzugeben, führt dazu, dass man immer noch ein machtvolles Sprechen reproduziert. Und ich würde sagen, eine machtkritische Medienberichterstattung würde also bedeuten, die betroffenen Perspektiven explizit zu zentrieren, um dem Machtgefälle, das in den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen wir leben, de facto existiert, zu sagen, um das auszugleichen. Und das wurde versucht, stellenweise dadurch eben die Perspektiven von Rassismus betroffener Menschen einzuholen, aber eben nicht in einer ganzen Folge, die jetzt schon vielfach an vielen Stellen als Home Story über den Täter bezeichnet wurde, so einzuholen. Und dass in Bezug auf ihn die Unschuldsvermutung erwähnt, seine Menschlichkeit betont wird, seine Ängste, Sorgen, seine Geschichte erzählt werden, das reproduziert natürlich eher diese sowieso schon existente Ungleichheit in einer gesellschaftlichen Situation, in der Fabian S. eben im Vergleich zu Mohammed das Subjekt im Raum ist, der für Empathie in den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen wir leben, ohnehin mehr in Anführungszeichen geeignet ist. Also, weil er weiß ist, weil er eine gute gesellschaftliche Stellung hat, weil er gesellschaftliche Autorität verkörpert und weil er ausdrucksfähig ist. Also alleine mal dadurch, dass er noch lebt und dadurch, dass Deutsch seine Muttersprache ist und dass er sich mit vielleicht ein paar Ausnahmen auch in diesem Podcast und vor Gericht recht gut ausdrücken kann. Und das macht ihn natürlich sozusagen schon per se zum bestmöglichen Adressat für Empathie der Zuhörenden. Und um hier das Machtgleichgewicht umzudrehen und mehr auf die Betroffenen zu schauen, dafür müsste man aktiv was tun. Und das, finde ich, wird mit dieser Folge über ihn nicht unbedingt getan.
Was ja wohl auch der Prozesstaktik dann entsprechen wird, der Verteidigung.
Ja, das steht auf jeden Fall zu vermuten. Und dass sich da eben der vorjuristische mediale Raum und der Raum im Gerichtssaal so ähneln, das ist ja auch kein Zufall. Eine Sache, auf die ich noch eingehen wollte, war, dass ja auch in der Podcast-Folge über den Rassismusvorwurf bei der Tat gesprochen wird oder diesen Vorwurf, der ihn, Fabian S., trifft. Er sagt dazu, dieser Vorwurf, Zitat, tat weh. Und auch das ist ein Framing, was ich aus einer betroffenen zentrierten Perspektive so überhaupt erstmal nicht akzeptieren würde. Also ich würde auch nicht von einem Vorwurf sprechen, sondern von einer klaren Benennung von Rassismus, deren Glaubwürdigkeit nicht davon oder deren Richtigkeit nicht davon abhängt, ob der Täter das auch so sieht. Das wäre ja absurd, das in anderen Fällen von Gewalt zu machen. Und auffällig fand ich auch, dass Fabian S. im Podcast auch davon spricht, eben von der Sorge, was seine Freunde davon halten werden, dass ihm jetzt Rassismus in Anführungszeichen vorgeworfen wird und berichtet dann erleichtert, dass sie aus seinem Freundeskreis die Rückmeldung kam, dass für sie klar war, dass das, was er gemacht hat, nichts mit Rassismus zu tun hat und dass er das dann als Entlastungsstrategie oder dass das als Entlastungsstrategie funktionieren soll, finde ich ein bisschen albern, weil natürlich klar ist, dass in einer Peer Group, in einem Freundinnenkreis auch geteilte Ideologien vorherrschen und natürlich auch private Räume nicht frei von herrschaftlicher Ideologie sind.
Es ist ja auch so, dass Menschen, die mit Rassismus konfrontiert werden und nicht als Opfer, dann ja auch zu einer gewissen Fragilität neigen, die er ja auch da unter Beweis gestellt hat.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich fand, er versuchte dann auch das so ein bisschen in Empathie für die Familie Dramé umzuwandeln. Das hat er ja auch bei seiner Aussage Ende Mai versucht, an der ich zumindest positiv fand, dass er die Familie und Sidi und Lassana, die ihm seit Monaten wenige Meter gegenüber saßen, Prozesstag für Prozesstag, überhaupt adressiert hat, angesprochen hat. Im Podcast sagt er, dass er sich nicht vorstellen will, wie sich das für die Familie angefühlt hat, Mohammed auf diese grausame Weise zu verlieren. Und das finde ich nochmal auch einen hilfreichen Anlass, um über Subjektpositionen in dem Ganzen zu reden, denn er wird sich nie vorstellen müssen, wie sich das anfühlt, denn die ganze Situation von Fluchtgeschichte, globaler Marginalisierung, tödlicher Polizeigewalt. Das sind natürlich alles Sachen, die einem weißen Mittelschichtstypen aus Dortmund niemals passieren werden.
Wir befinden uns noch immer im Gerichtssaal und nachdem nun die etwa einstündige Podcast-Folge durchgehört wurde, ging der Prozesstag nun plötzlich recht schnell und beiläufig zu Ende. Inhaltliche Fragen zum Gehörten wurden nicht gestellt. Was an den verbleibenden Prozesstagen noch Programm sei, dass dieses und jenes dann ja nicht allzu lange dauern sollte, nuschelte Kelm. Und dann meldete sich die Staatsanwältin mit einem Hinweis von großer Tragweite bezüglich des möglichen Strafmaßes der angeklagten PolizistInnen. Eine kurze Einordnung.
Bisher lautete die Anklage gegen die PolizistInnen auf gefährliche Körperverletzung im Amt, im Fall des Hauptangeklagten Fabian S. auf Totschlag. Es wurde nämlich bisher von vorsätzlichem Handeln der PolizistInnen ausgegangen, mit den möglichen Konsequenzen im Strafmaß. Im Falle des Schützen hätte das eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren bedeuten können.
Doch am Ende dieses 27. Prozesstages brachte die Staatsanwaltschaft das alles zu Fall. Sie ist nämlich erstmals von der Annahme abgewichen, dass die angeklagten PolizistInnen vorsätzlich gehandelt hätten. Wir sprechen dazu mit der Anwältin der Nebenklage, Lisa Grüter.
Was genau ist da passiert, als die Staatsanwaltschaft sich geäußert hat?
Also es ist so, dass am Ende des letzten Prozesstages die Staatsanwältin eher informell angeregt hat, rechtliche Hinweise zu erteilen, dass auch Fahrlässigkeitsdelikte in Betracht kommen. Es ist formal so, dass wenn eine rechtliche Würdigung von der Anklage abweicht, die Angeklagten darauf rechtzeitig hingewiesen werden müssen, um ihre Verteidigung darauf einzustellen. Und das wäre natürlich eine rechtliche Einschätzung, die für alle Beteiligten von hoher Relevanz ist und mit der man nicht erst im Urteil nachher überrascht werden darf. Das Gericht hat wohl in Aussicht gestellt, darüber zu beraten und das gegebenenfalls im nächsten Termin dann auch umzusetzen. Und ob diese rechtlichen Hinweise dann wirklich so vom Gericht auch erteilt werden und welcher Gestalt sie dann wirklich konkret sind, werden wir dann erst sehen, wenn das dann auch in der Hauptverhandlung öffentlich passiert.
Wie bewertest du die neue Einordnung als Fahrlässigkeitsdelikt und welche Konsequenzen bedeutet diese für das mögliche Strafmaß?
Dass jetzt über Fahrlässigkeitsdelikte gesprochen wird, ist natürlich auf den ersten Blick total überraschend, weil ja bewusst und vorsätzlich geschossen worden ist und auch bewusst und vorsätzlich Pfefferspray eingesetzt wurde. Aber es geht eben um die rechtliche Einordnung als sogenannter Erlaubnistatbestandsirrtum. Und das ist ein Rechtskonstrukt, das immer dann angenommen ist, wenn der Täter irrig Umstände annimmt, die zu einem Rechtfertigungsgrund führen könnten, also wenn er sich irrig in einer Notwehrlage sieht.
Das bedeutet ja wieder, dass Mohammed als Angreifer und nicht als Angegriffener bewertet wird. Wie siehst du das?
Ich finde diese Einordnung insbesondere für den Einsatzleiter und die Beamtin, die initial Pfefferspray eingesetzt hat, sehr überraschend, weil zu dem Zeitpunkt ja von Mohammed überhaupt kein Verhalten ausging, das in irgendeiner Form als Angegriff hätte gewertet werden können. Ganz im Gegenteil, er hat ruhig und statisch still da gesessen, war jedenfalls für Dritte definitiv keine Gefahr. Ob er für sich selbst akut eine Gefahr war, wage ich auch zu bezweifeln. Und vor dem Hintergrund kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man hier den beiden Angeklagten zugestehen möchte, dass sie fälschlicherweise von einer Angriffssituation ausgegangen sind, dass Mohammed sich überhaupt in Bewegung gesetzt hat, aufgestanden ist und in Richtung der Maschinenpistole und der Taser gelaufen ist, ist ja nur darauf zurückzuführen, dass der Einsatzleiter eine Entscheidung getroffen hat, die dann auch umgesetzt worden ist, nämlich Pfefferspray einzusetzen.
Mohammed wurde gepfeffert und getasert, bevor er erschossen wurde. Was bedeutet das für die ihm unterstellte Rolle als Angreifer aus juristischer Sicht?
Im Rahmen des Notwehrrechts gibt es noch eine weitere Rechtsfigur, die aus meiner Sicht hier auch bedacht werden muss. Und zwar ist das die sogenannte Notwehrprovokation. Wenn ich also einen Angriff oder die Notwehrsituation provoziere, dann bin ich gehalten, meine Verteidigung darauf anzupassen. Und zwar, indem ich zunächst versuche, auszuweichen oder mit weniger einschneidenden Mitteln dagegen vorzugehen. Und hier ist jetzt eben die Frage, ob nicht in dem Angriff mit dem Pfefferspray eine sogenannte Notwehrprovokation gelegen haben könnte, die wiederum den anderen Beamten zugerechnet werden kann oder die sie sich zurechnen lassen müssen. Also rechtlich ist es aus meiner Sicht alles andere als eindeutig, was da jetzt versucht wird.
Fassen wir diesen fast letzten und sehr denkwürdigen Prozesstag einmal zusammen. Erstens, der Schütze Fabian S. bekommt während der Prozesspause im Beisein seiner anwaltlichen Vertretung ein Exklusivfeature als dramaturgischen Höhepunkt in einem erfolgreichen Podcast. Er setzt dort sein Statement, seine Sicht, als letzte gehörte Stimme. Mit ihm, einem Polizisten, endet die Erzählung des WDR, welche die Frage stellt, was die Polizei darf und was nicht. Zweitens, dieser Podcast wird als Beweismittel eingeführt. Wir gehen davon aus, dass der juristische Zwang, dies zu tun, dem Kalkül der Verteidigung zuspielt. Eine perfide Prozesstaktik, die menschelnd dargereicht von den QuotenjägerInnen der Medien viel zu wenig hinterfragt, reproduziert wurde. Drittens. Diese Taktik der Verteidigung geht auf. Die im Podcast getätigten Aussagen des Fabian S. wurden am 27. Prozesstag im Gericht, jetzt kurz vor Ende des Prozesses, wieder angehört. Ihm wird doppelter Raum gegeben. Er darf, wie im Podcast zuvor, das bisher Gehörte einordnen und damit den sprichwörtlichen Sack zumachen. Der dramaturgische Spannungsboden des True Crime Podcast wiederholt sich erschreckenderweise im Gerichtssaal. Viertens. Daraufhin folgte die neue Einordnung der Staatsanwaltschaft. Es wird nun nicht mehr von gefährlicher Körperverletzung und Totschlag ausgegangen. Stattdessen formuliert die Staatsanwältin den Tatvorwurf der fahrlässigen Körperverletzung und Tötung für die Angeklagten. Richter Kelm hat die endgültige Entscheidung darüber vertagt.
An diesem Tag stellt sich die Frage, wie das für die beiden anwesenden Brüder eigentlich sein muss. Die Stimme des Mörders ihres Bruders in einer Unterhaltungsproduktion zu hören, hin und wieder sanft mit Klaviermusik unterlegt. In einem Gericht, das ihnen selbst nicht den Raum gegeben hat, sich zu äußern. In einem Prozess, der durchweg von polizeilicher Perspektive und dem Narrativ des pflichterfüllenden Polizeibeamten geprägt war. Der erzählt von Cops, die davon überzeugt sind, nichts falsch gemacht zu haben. Und von Mohammed, der an einzelnen Stellen durchzuschimmern schien. Es bleibt ein Prozess, der sich dem Ende nähert, in welchem Fabian S. den Abschlussakkord bestimmt.
Das Jahresende naht und die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei läuft. Es wird von Großeinsätzen und Waffenverbotszonen rund um die Weihnachtszeit berichtet und dabei die Notwendigkeit einer hochgerüsteten Polizei, welche unserer Sicherheit dient, illustriert. Der Prozess wird in dieser Zeit am 26.11. fortgesetzt. An diesem Tag wird den Angeklagten die Möglichkeit gegeben, sich noch einmal zu ihren persönlichen Verhältnissen zu äußern. Daran wird sich vielleicht schon ablesen können, wie sicher sich die Angeklagten darüber sind, ein ihnen gewogenes Urteil erwarten zu können. Wir bedanken uns bei allen solidarischen Menschen, die den Prozess begleiten und kritisch hinterfragen. Wir unterstützen weiterhin die Familie Dramé und den Solidaritätskreis Justice for Mohammed und bitten euch am 12.12. zum letzten Prozesstag zu kommen, sowie zur Podiumsdiskussion am 13.12. und natürlich auch mit uns zusammen zur Demo am 14.12. um 13:12 Uhr. Wir sehen uns auf der Straße. Solidarische Grüße an Nasana und Sidi. Wir sind an eurer Seite. No justice, no peace.